Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Jesus zieht in Jerusalem ein. Mit dieser Geschichte, liebe Gemeinde, beginnt für mich von klein auf der Advent. Wir haben sie vorhin als Evangelium gehört. Im Kindergottesdienst haben wir die Szene natürlich nachgespielt. Da ich besonders beeindruckt war von den Palmwedeln, hatte ich mir in den Kopf gesetzt, am Straßenrand zu stehen und als Willkommensgruß den gemessen an meiner Körpergröße riesigen Wedel einer Zimmerpalme zu schwingen. Mit dem Erfolg, dass ich die ganze Zeit ausschließlich damit beschäftigt war, das Gleichgewicht zu halten. Von wegen Jesus zujubeln, meine einzige Sorge war, nicht umzufallen. Das Eigentliche verpasste ich darüber ganz und gar. Jesus zieht in Jerusalem ein. Am Straßenrand stehen Menschenmengen, sie erwarten ihn, dicht gedrängt, auf beiden Seiten, außer sich vor Freude, platzen fast vor Erwartung. Einige, da bin ich gewiss, einige stehen da auch skeptisch, eher kritisch abwartend als vertrauensvoll hoffend. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. So hat es vor langer Zeit der Prophet Zacharja gesagt. Manchen in der Menschenmenge sind seine Worte vertraut. Zacharja, der Name dieses Propheten, bedeutet wörtlich übersetzt, Gott erinnert sich. Da stehen sie also in Jerusalem am Straßenrand, erwarten Jesus und hoffen, dass Gott sich erinnert. Ich stelle mir vor, liebe Gemeinde, wir stehen da mittendrin, Einzelne in dieser Menge, neben mir und mir gegenüber. Auf der anderen Straßenseite sehe ich Menschen, die mir begegnet sind im zu Ende gegangenen Kirchenjahr. Manche persönlich und intensiv und über lange Strecken, andere eher von ferne in den täglichen Nachrichten, auf Bildern, in der Zeitung oder im Fernsehen. Viele, sehr viele, nur als Ziffern, als seien sie stumm, als hätten sie kein Gesicht und keinen Namen. Und die alle, die stehen da jetzt, erkennbar, unverwechselbar, aufrecht und haben eine eigene Stimme, mit der sie rufen. Da sind Menschen, die sind mir lieb und vertraut, sie gehören zu meinem Leben, machen's hell und warm. Und die anderen sind da auch, die, die ich nicht mag, die mir das Leben schwer machen, an denen ich leide. Und alle miteinander stehen wir da und dann kommt er, der Sohn Gottes. Die alte Verheißung des Propheten Zacharja wird zur Person. Sie gewinnt Leben, verbindet sich mit einer konkreten Gestalt und den einen und die andere durchfährt es wie ein Blitz. Ja, Gott erinnert sich. Da kommt er und erinnert sich tatsächlich auch an mich. Hosianna, dem Sohn Davids. So rufen sie. Ich kenne das nur als Jubelruf. Vom Chor haben wir es am Anfang gehört, strahlend vertont von unzähligen anderen Komponisten noch als von Andreas Hammerschmidt, begeistert geschmettert von Gemeinden und kirchlichen Chören. Tochter Zion, freue dich, wir haben Händel im Ohr. Bei Licht betrachtet ist Hosianna gar kein freudiger Jauchzer. Hosianna, das ist nicht so wie Hurra oder Vivat oder hoch soll er leben. Dieser hebräische Ruf heißt wörtlich, hilf doch. Hosianna, Hosianna, hilf doch, du Sohn Davids, hilf doch. Da stehen sie also am Straßenrand und rufen um Hilfe, sehnen sich nach einem, der Licht in ihr Dunkel bringt, Ordnung in ihr Durcheinander und Gewissheit in ihre Ängste. Hilf doch! So rufen sie, manche schreien's, manche flüstern es nur noch oder stammeln es, manche verbieten es sich, aus Scham vielleicht Oder aus Stolz? Ich brauche doch keine Hilfe. Oder aus Angst oder aus Verzweiflung, weil sie denken, es hat ja doch keinen Zweck. Andere schweigen es, weil da gar keine Kraft mehr ist, zu rufen. Ich stelle mir nun also vor, Jesus zieht ein, sieht all diese erwartungsvollen Menschen am Straßenrand, auch die kritisch Abwartenden, sieht auch dich und mich, hört uns nach Hilfe rufen und dann sagt er die Worte des heutigen Predigttextes. Das sind Worte des Apostels Paulus aus seinem Römerbrief. Und sie Jesus in den Mund zu legen, das ist rein historisch betrachtet schon einigermaßen kühn. Aber theologisch scheint mir dieser kleine Kunstgriff zulässig zu sein. Wir hören also Jesus sagen mit den Worten des Apostels Paulus: Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem einen Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nah herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Da rufen wir also, hilf doch, liebe Gemeinde, und dann hören wir diese mahnenden Worte von Gesetz und Nächstenliebe. Da erwarten wir den Retter und den Erlöser und werden an uns selbst verwiesen. Bei den Menschen am Straßenrand macht sich Ernüchterung breit, bei ihnen und mir womöglich auch. Dabei erinnern uns diese Worte an das Größte, was über uns zu sagen ist. Ihr gehört, wenn ihr Christus nachfolgt, bereits jetzt in eine neue Wirklichkeit, die hell ist mitten in aller Finsternis um euch herum und die rettet mitten in all dem, was da gerade so den Bach runtergeht, um es salopp zu sagen. Es ist, als ob Jesus der Menge am Straßenrand zuruft, wenn ihr wirklich auf mich wartet, dann hängt ihr keinen Träumen und Fantasien nach, dann hat das handfeste Folgen für euer Leben und dann ist jede Kerze, die ihr anzünden werdet in diesen Wochen des Advent, ein Zeichen für das Licht, das in diese Welt gekommen ist, um alles zu verändern. Klare Bilder finden sich dafür im biblischen Text. Die Stunde ist da, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass unser Kirchenjahr mit dem ersten Advent beginnt, also antizyklisch zum normalen Jahr, einige Wochen früher als das Kalenderjahr. Diese seltsame Ungleichzeitigkeit, die hat ihren tiefen Sinn. Die Zeit, die unsere Kalender zählen, die unsere Uhren messen, die wird buchstäblich aus dem Rhythmus gebracht durch diese Zeit ganz anderer Qualität. Der Advent unterbricht, auch wenn er Jahr für Jahr ganz regelmäßig in unseren Kalendern steht. Er unterbricht in den unaufhaltsamen Lauf der Jahre und Monate ins permanente Dahingehen der Wochen und Tage, der Stunden und Minuten und Sekunden mit allem, was uns darin passiv widerfährt, was wir erleiden, mit allem auch, was wir aktiv ins Werk setzen und schaffen. In all das trifft der Advent mit seiner klaren Ansage, es geht nicht einfach alles immer so weiter. Es kommt auch nicht alles, wie es kommen muss. Es wird nicht alles so bleiben, wie es ist. Er, Gott selbst, unterbricht. Er ist schon auf der Bahn. Kairos, sagt die griechische Sprache zu dieser Gotteszeit. Und Paulus übernimmt dieses Wort in seinem Römerbrief. Der Kairos ist da, jetzt ist die Zeit. Sie fließt eben nicht schicksalhaft dahin. Sie besteht aus lauter von Gott gefüllten Augenblicken. Jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Im Unterschied zu Kronos, der dahin fließenden Weltzeit, in der wir leben und mit der verbindet sich dieser Kairos. Darauf kommt's ja an. Sie stehen nicht unverbunden nebeneinander, diese beiden Zeiten, sondern der Kairos trifft in den Lauf des Kronos. Die Stunde ist da, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nah herbeigekommen. Jetzt ist Gott auf dem Weg zu uns. Da stehen wir nun am Straßenrand, rufen nach einem starken Helfer, nach einem imponierenden Retter, der endlich auch die vielen anderen überzeugt und sie in die richtigen Spuren weist, und hören: Wenn ihr wirklich etwas von diesem Jesus erwartet, wenn ihr in ihm Gott erkennt, wenn ihr zu ihm gehören wollt, dann könnt ihr nicht mehr so tun, als wärt ihr hilflos und ohnmächtig dem Geschehen um euch herum ausgeliefert. Dann ist schon etwas anders geworden. Ihr wisst darum, was Gott mit dieser Welt und mit seinen Menschen vorhat. Und durch euch will dieser Geist Gottes wirken. Ihr habt die Verantwortung, schon jetzt in seinem Licht zu leben. Nicht obwohl da so viel Geröll und Finsternis um euch herum ist, sondern gerade deshalb. Gottes Zeit trifft Weltzeit. Kairos unterbricht Kronos. Und das wird zeichenhaft spürbar und sichtbar in euch Christinnen und Christen höchstpersönlich. Dafür steht in jedem Jahr der Advent, und da ist jeder und jede Einzelne hier in diesem Raum mit dafür auf dem Weg. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. So wird dieses Licht sichtbar. Ich stelle mir vor, mit diesem Satz, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt, schickt der sehnsüchtig erwartete Jesus die Leute am Straßenrand zurück. Zurück in ihre Familien, in ihre Arbeitsplätze, zurück in die Schulen und Universitäten, zurück in die Krankenhäuser und Beratungsstellen, zurück auch an die Mikrofone in den Sitzungssälen und Fernsehanstalten, zurück auf die Klimademonstrationen, auf die Parteitage und internationalen Friedensverhandlungen, von denen sie gekommen sind, alle von woanders her. Gekommen, um ihn als den Helfer und Retter zu feiern, und dann hören sie: Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Mag sein, sie sind frustriert über diese unbequeme Zumutung. Mag sein, sie sind enttäuscht von dieser seltsamen, lauen Empfehlung, die man ja schon häufig gehört hat, und begeben sich mit seinem Auftrag nur widerwillig zurück in ihren Alltag. Die Gesellschaft für deutsche Sprache, die den aktuellen Sprachgebrauch der Deutschen kontinuierlich untersucht, hat festgestellt, das schöne Wort Nächstenliebe befinde sich im freien Fall. Sagt heute kaum noch jemand. Immer weniger Menschen benutzen das Wort. Warum eigentlich? Ist es zu abgegriffen, zu nichtssagend? Klingt es zu sehr nach Friede, Freude, Eierkuchen? Zu verdächtig nach fauler Einigkeit? Oder ist es nicht eindeutig genug für uns Christen, Menschen, Nächstenliebe, zu harmlos, als dass es wirklich etwas bedeuten oder sogar bewirken könnte? Wie sollte man es aber nennen, wenn etwas anderes in diese Welt einbricht, als das, was wir tagtäglich so erleben? Wie sollte man es nennen, wenn sich ein Mensch verantwortlich um einen anderen kümmert, hier in Bethel, unzählige Male an jedem Tag, an unzähligen Stellen? Wie sollte man es nennen, wenn das Menschen tun, auch wenn sie nicht miteinander verwandt oder befreundet sind? Was ist das, wenn ein Mensch dem anderen mit Achtung und Würde begegnet? Ja, man spricht in unserer, man hat neue Worte in unserem Land. Man spricht von Respekt und Solidarität. Man spricht sehr gerne von Empathie und von Inklusion. Man spricht neuerdings von Support und Care. Nächstenliebe. Nächstenliebe ist mehr. Das Gebot der Nächstenliebe haben Christen von den Juden geerbt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das übersetzt der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber wortgetreu aus dem Hebräischen. So liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Also nicht meine mehr oder weniger starke Liebe zu mir selbst. Die war oft das Thema für viele in diesem Gebot. Du musst erst mal dich selber lieben, dann geht alles andere auch. Nicht diese Liebe zu mir selbst ist das Maß der Nächstenliebe. Nicht die Sorge für meine eigenen Bedürfnisse, ihre Grundvoraussetzung. Ich soll vielmehr den anderen Menschen wahrnehmen und ernst nehmen als einen Menschen, wie ich einer bin. Von Gott ins Leben gerufen, mit allem, was zu mir gehört, angewiesen auf Liebe und Anerkennung. Ein Wesen, das blutet, wenn es verletzt wird. Ein Wesen, das bedürftig ist nach Berührung und nach Zärtlichkeit, das verletzbar ist, das angesprochen werden will, auf der Suche nach Halt und Orientierung und Sinn. Den anderen so wahrzunehmen als Menschen, wie ich einer bin. Dazu muss ich ihn nicht sympathisch finden. Den anderen Menschen im Sinn des biblischen Gebots zu lieben, bedeutet nicht, ich muss ihn nett finden. Der andere kann mir fremd sein. Ich kann ihn in seiner Haltung und mit seinem Verhalten unmöglich finden. Ich kann ihn ablehnen. Vielleicht bin ich mit ihm sogar im offenen Konflikt, weil es um viel geht, um Recht oder Unrecht, weil es um Menschenwürde oder Menschenverachtung geht, um Demokratie oder Diktatur. Da können wir sehr quer übereinander liegen. Das biblische Gebot der Nächstenliebe setzt keine Harmonie voraus. Es will nichts zudecken, auch nichts verkleistern mit einer Art falscher Harmonie. Stattdessen heißt es dort, wo das Gebot seinen Ursitz im Leben hat, im Buch Levitikus, in der hebräischen Bibel, sei im Rechtsstreit fair, verleumde niemanden, schüre keinen Hass, weise die andere Person zurecht, aber sinne nicht auf Rache und trage ihr nichts nach. Nächstenliebe ist eine Haltung. Sie trägt auch und gerade im erbitterten Streit und sie will sich gerade erweisen in scheinbar ausweglosen Auseinandersetzungen, wo keiner wirklich den anderen mag. Sie will sich erweisen, weil sie niemanden einfach abschreibt oder aufgibt. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Wenn ihr wirklich auf mich wartet, höre ich Jesus sagen, verrückterweise mit den Worten des Apostels Paulus, wenn ihr wirklich auf mich wartet, dann wird man das an dieser eurer Haltung merken. Und dann bricht dadurch etwas von dem Licht schon jetzt im Dunkel an, das die ganze Welt verändern wird. Und wir stehen immer noch am Straßenrand, während Jesus das sagt, werden zurück müssen in unseren Alltag, heute, spätestens morgen, auch und gerade in diesen adventlichen Wochen. Gottes Zeit trifft Weltzeit. Kairos bringt Kronos aus dem Takt, heilsam aus dem Takt. Kirchenjahr ist dem Kalenderjahr voraus. In unseren Liedern und mit unseren Gebeten werden wir uns unter die Wartenden und Rufenden mischen, immer wieder in diesen Wochen, werden singen Hosianna dem Sohne Davids und werden dabei rufen, Gott, hilf uns, komm und hilf uns. Wir rufen ja, weil wir glauben, dass dieser sehnsüchtig Erwartete bereits gekommen ist. Wir vermissen ihn so sehr, weil wir darauf vertrauen, dass der inbrünstig ersehnte Mensch unter Menschen war, hautnah, einer wie wir. Und dass wir dies glauben und darauf vertrauen, das zieht uns schon jetzt in ein neues Licht und in eine neue Zeit. Und das nimmt uns in die Pflicht mitten in dieser Welt. Jesus zieht in Jerusalem ein, der Friedenskönig kommt in unsere Welt. Die Stunde ist da, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nah herbeigekommen. Gott gebe, dass die Welt davon etwas spürt. Auch im Advent 2025 und auch durch uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.